wisst ihr was? Ihr seid alle mutig, weil ihr heute hier hingekommen seid. Das Thema ist echt ein bisschen herausfordernd. Oder ihr wusstet einfach nicht, was das Thema sein wird. Das kann auch sein. Ich habe überlegt, wie ich anfange bei diesem Thema. Und ich habe mir das Gleiche überlegt wie Viktor. Ich möchte mit euch über Politik sprechen. Aber bitte schaltet nicht direkt ab, es ist wichtig. Wer von euch hat die Koalitionsverhandlungen verfolgt? Keiner? Ja, doch so ein paar. Okay. Deutschland ist seit 4 Monaten ohne eine Regierung. Also das sind Leute, die machen irgendwas nebenbei, während sie verhandeln. Aber letztendlich sind wir ohne Regierung. Und wenn man sich die Koalitionsverhandlungen anguckt, dann war das irgendwie schon so ein bisschen chaotisch. Und jetzt sind die fertig und die SPD will schon Anfang März entscheiden, ob sie regieren möchte. Und dann sitzen die da in den Koalitionsverhandlungen und diskutieren über Themen, wo ich mir so denke, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und ich glaube, so geht es vielen Menschen in Deutschland. Das, was die Politik diskutiert, das ist nicht unbedingt ihre Lebensrealität. Und es bleibt das Gefühl bei vielen Menschen, egal wer gewählt wird, egal wer regiert, egal was da rauskommt, es bleibt sowieso alles, wie es ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob es euch ähnlich geht, aber eigentlich hat man doch die Hoffnung, wenn man den Bundestag wählt oder die Hoffnung an eine Regierung, dass es besser wird, dass das Leben besser wird, dass die Regierung eine Perspektive bietet. Und dass die Regierung ein Orientierungspunkt ist für Werte in unserem Land. Etwas, was uns den Weg zeigt, in welche Richtung wir gehen sollen. Oder sogar eine Vision, wofür sind wir als Deutschland da? Wofür ist jeder Einzelne da? Was ist der Sinn unseres Lebens und der Sinn unseres Landes in der Welt? Was man aber sieht, sind Politiker, die ihr eigenes Reich bauen, die sich darüber Gedanken machen, wie muss ich jetzt die Ministerposten verteilen, um noch dabei zu bleiben, um meine eigene Karriere zu retten. Und dann sieht man Leute und dann wird in den Medien analysiert, was mit denen passiert, die vielleicht keinen Posten bekommen haben, dass ihre Karriere zu Ende ist. Parteien wollen nicht das Land voranbringen, sondern machen sich Gedanken darüber, wie müssen wir unsere Partei hinstellen, damit wir bestehen bleiben. Ich glaube, da geht sehr viel einfach an persönlichen Interessen über das, was unser Land betrifft. Und die Menschen brauchen Orientierung. Und in der Politik sucht man die vergeblich. Der einzige Punkt, den ich momentan in der Politik finde, wo man sich wirklich dran orientieren kann, ist die Kompromissfähigkeit, dass sie sagen, okay, wir gucken, dass wir mit den verschiedenen Meinungen zusammenkommen und sehen, wie können wir daraus was Gutes machen. Aber der Einzelne bleibt orientierungslos. Und ich glaube, wenn Jesus sich unser Land heute angucken würde, dann käme er zu einem ähnlichen Schluss wie in Matthäus 9, Vers 36. Er hatte tiefes Mitleid mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Ich glaube, unserem Land geht es heute genauso. Vielen Menschen geht es genauso. Wir sind wie Schafe ohne Hirten. Letzte Woche haben wir über den großen Hirten gehört. Und ein Schaf, was keinen Hirten hat, findet vielleicht irgendwie was zu fressen, aber irgendwann ist die Weide abgegrast. Und Schafe können nur 13 Meter weit sehen. Ein Schaf weiß nicht, wo die nächste Weide ist. Das sehnt sich danach nach frischem Gras und kommt einfach nicht weiter. Und in unserem Land geht es genauso. Es gibt niemanden, der uns zum frischen Gras führen kann. Und die Menschen, was sie machen, ist, dass sie sich Werte aufstellen, nach denen sie leben. Sie suchen sich Werte. Was kann ich machen, um gut zu sein? Um irgendwie einen Sinn, eine Richtung für mein Leben zu haben. Und dann stellen die Menschen Werte auf, die sich gegenseitig widersprechen und gucken, wer hat denn jetzt die besten Werte? Dann gibt es rechts und links, die sich die Köpfe einschlagen. Dann gibt es das Gender-Mainstreaming und das konservative Familienbild, die alle sagen, wir haben es verstanden, wir wissen, wie man gut lebt. Und jeder definiert sich darüber, dass er vielleicht nicht so ist wie die anderen oder bessere Werte hat. Wir sind gut durch das, was unsere Werte sind und merken doch, wir scheitern daran, weil wir die eigenen Werte nicht einhalten können. Die ganze Welt schaut auf einen amerikanischen Präsidenten, der vieles falsch macht und dann fühlen sie sich besser, weil wir nicht so sind wie Trump. Dann gibt es noch den Konflikt zwischen der Umwelt und der Wirtschaft und jeder sagt, ich stehe hier und ich habe es verstanden, ich habe die richtigen Werte, aber letztendlich ist alles orientierungslos, weil alles kloppt sich und wir kommen an keinen Punkt, wo wir sagen können, das ist gut und das, dafür ist unser Leben wirklich wertvoll. Menschen brauchen in erster Linie keine Werte, an denen sie sich orientieren können. Menschen brauchen Erlösung. Unser Land braucht Erlösung. Diejenigen, die merken, dass sie mit ihren Werten nicht weiterkommen, weil sie nicht so gut sind, wie sie gerne wären, die resignieren vielleicht und sagen, es ist sowieso alles gleich, mach du das, mach ich das. Hauptsache jeder hat seine Meinung und dann passt das schon irgendwie. Aber es ist letztendlich nichts, wo wir sagen können, wir sind jetzt so gut. Ich bin jetzt zufrieden, mein Leben so wie es ist, hat einen Sinn. Die Erlösung kommt nur durch Jesus. Keiner von uns ist gut. Von sich aus. Nur durch Jesus wird ein Mensch gut. Und wenn wir erlöst sind durch Jesus, dann kommt auch die Orientierung. Das heißt, diese Welt braucht nichts so sehr wie Jesus. Und dann, wenn wir Jesus haben, müssen wir nicht mehr gut sein, weil durch die Erlösung sind wir vor Gott gut. Und Gott ist der Maßstab des ganzen Universums. Und dieser Maßstab, wenn wir uns an dem Maßstab orientieren, kann kein Mensch dahin kommen, dass er gut genug ist. Aber Jesus hat uns reingewaschen und deswegen sind wir vor Gott gut genug. Und wenn Jesus sich in der Welt umguckt und die Schafe sieht und Mitleid mit ihnen hat, dann bittet er uns als seine Jünger, seine Schafe, die wir ihn schon kennen, die wir wissen, wie wir mit ihm zu diesen Weiden kommen. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Geht los in eure Welt, die ihr kennt, die Menschen, die euch begegnen, und führt sie zu dem Hirten, der sie zu den Weiden bringen kann, der ihnen die Erlösung bringen kann. Das ist Jesu Bitte an uns. Und wenn wir diese Bitte anschauen, dann ist dabei wichtig zu wissen, dass wir erlöst sind, ohne etwas getan zu haben. Jesus ist der, der uns erlöst hat. Unser Heil hängt nicht von dem ab, dass wir einen bekehren. Das können wir sowieso nicht. Unser Heil hängt nicht davon ab, dass wir rausgehen. Unser Heil hängt alleine von Jesus ab. Das ist wichtig für das, was wir jetzt noch weiter bedenken werden. Jesus sieht diese Schafe und ruft uns zu, hey, geh zu ihnen hin und bringt sie zu mir. Und wisst ihr was? Mich überfordert das. Diese Aussage, geh zu den Menschen und mach sie zu Jüngern, ist etwas, was mir Angst macht. Was mich überfordert. Und ich habe überlegt, warum ist das so? Und ich habe ein paar verschiedene Punkte, wo ich festgestellt habe, das ist etwas, weswegen mich das überfordert und vielleicht findet ihr euch in dem einen oder anderen Punkt wieder. Der erste Punkt ist, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß ein paar Sachen, wie ich es nicht machen würde. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, hier in der Gegend, da gibt es so einen blauen Anhänger, wo drauf steht, Glaube an Jesus. Und immer, wenn ich da vorbeifahre, denke ich mir so, ja, wenn das jetzt meine nichtchristlichen Freunde sehen, dann denken die sich ja wahrscheinlich so, ja, na gut, dann mache ich das halt. Ich weiß es nicht, ob das so der richtige Weg ist. Ich denke, dass der Heilige Geist auch dadurch wirken kann. Aber ich glaube nicht, dass das so der primäre Punkt ist, wo Menschen jetzt so massenweise zum Glauben kommen. Dann habe ich noch was anderes erlebt in der Uni. Da war ein Typ, der Jesus auch von ganzem Herzen liebte und der das auch jedem sagen wollte. Und der kam dann zu den Leuten hin und fragte, hey, kennst du eigentlich schon Jesus? Und wir hatten eine Übungsstunde und ich saß neben ihm, ich kannte ihn. Und dann kam danach einer zu mir, hey, ich hätte mich eigentlich gerne neben dich gesetzt, aber ich wollte nicht bei dem sitzen. Tut mir echt leid, dass du das 1,5 Stunden ertragen musstest. Und ich denke mir so, wow, ist das Mission? Ich glaube nicht. Ich glaube, unser Auftrag ist nicht, die Menschen abzustoßen, dass sie uns nervig finden. Aber was ist es dann? In der Bibel gibt Jesus an einer anderen Stelle nochmal einen Auftrag. In Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt er kurz vor seiner Himmelfahrt: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Zeuge sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in die entferntesten Gegenden der Erde. Ich finde den Gedanken, Zeuge zu sein, sehr interessant. Weil ein Zeuge, ich habe mal nachgeguckt, was ein Zeuge ist, und ich habe euch ein Video mitgebracht. Ich habe es ein bisschen gekürzt, sorry, wenn es gleich geschnitten ist an manchen Stellen, aber wir gucken uns das mal an.
Das weißt du doch gar nicht.
Ja.
Und wenn du einen Zeugen brauchen würdest?
Ist ja gut. Na, vielleicht können wir den Kegelausflug noch verschieben.
Ein Zeuge ist jemand, der in einem Rechtsstreit bzw. einem Verfahren zu Tatsachen aussagen kann, die er wahrgenommen hat. Wie zum Beispiel Herr Meyer, wenn er gesehen hat, wie es zum Unfallschaden am Auto seines Kollegen kam. Als Zeuge wird man vom Gericht geladen. Bis auf wenige Ausnahmen besteht dabei eine Zeugnispflicht. Als Zeuge müssen Sie also zum angegebenen Termin erscheinen.
Zum Zeugen kann jeder werden. Dazu müssen Sie keinen Banküberfall beobachten. Schon eine Beule im Kotflügel oder ein Sturz auf den vereisten Gehsteig können zu Verfahren führen, bei denen Sie Ihr Wissen über den Vorfall vor Gericht wiedergeben müssen. Denn das Gericht ist auf Beweismittel angewiesen, um Recht sprechen zu können. Zeugen sind dabei auf die beste und manchmal sogar die einzige Möglichkeit, einen Tatsachenbericht vom Geschehen zu erhalten. Stellen Sie sich einfach vor, Sie selber stünden vor Gericht. Und nur eine Person könnte als Zeuge beweisen, dass Sie die Wahrheit sagen. Da sehen Sie, wie wichtig Zeugen sind und wie wichtig es ist, dass jeder dieser Bürgerpflicht nachkommt. Das sollte auch Herr Meyer aus dem Beispiel am Anfang dieses Films tun. Dann wüsste er, dass auch kleinste Beobachtungen der Wahrheitsfindung dienen können. Und selbst wenn Sie den Eindruck haben, gar nichts zur Sache beitragen zu können, müssen Sie Ihrer Zeugnispflicht nachkommen. Ansonsten gilt, Sie müssen als Zeuge nicht mehr tun, als vor Gericht alles zu sagen, was Sie zur Sache tatsächlich wissen.
Ein Zeuge ist also nicht der, der die Gesetze auslegt. Ein Zeuge ist derjenige, der hingeht und sagt, ich habe das gesehen, ich habe das erlebt. Ein Zeugnis können wir geben, wenn wir einfach davon erzählen, was wir mit Gott erlebt haben und warum wir an Gott glauben, wer Gott für uns ist. Ein Zeuge ist kein Anwalt. Wenn jemand uns fragt, warum lässt Gott Leid zu, können wir antworten, wenn wir es verstanden haben, wenn wir etwas erlebt haben aus diesem Thema. Aber wir müssen nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Wir können auch sagen, weiß ich nicht. Aber ich habe mit Gott erlebt, dass er mich erlöst hat. Und ein Beispiel davon, wie so ein Zeugnis aussehen kann, wird Uli uns jetzt erzählen.
Das klassische 3-Minuten-Zeugnis wurde gewünscht. Ja, ich finde, es ist ja immer situationsabhängig, wie sich so ein Gespräch ergibt. Genau, ich habe mir überlegt, was mir wichtig wäre, so rüberzubringen, wenn ich so eine schöne Gelegenheit habe, wenn ich mal gefragt werde, warum ich an Gott glaube. Und dann müsste ich ehrlicherweise sagen, dass mir das gar nicht immer so einfach oder leicht fällt, an Gott zu glauben, weil ja, ich diese Argumente und das verstehen kann, dass es einfach so viel Leid und Elend und Not in der Welt gibt, dass mir das manchmal schwerfällt zu glauben, dass ein Gott der Liebe, der allmächtig ist, das aushalten kann. Der sieht das ja alles viel krasser als ich. Und mir fällt ja schon schwer, so bei Kleinigkeiten mitzufühlen und so. Und das finde ich manchmal gar nicht so einfach, daran zu glauben dann, wenn ich das so wahrnehme und so. Genau. Aber Gott ist mir begegnet in meiner Not und die war auch echt groß. Also so als ich so Teenager war, da fühlte ich mich ganz schön verloren und das hat sich auch so geäußert eigentlich, dass ja, ich viel Alkohol getrunken habe und Liebe da gesucht habe, wo sie nicht war. Zum Glück hatte ich einen Cousin, der ein paar Typen auch mal ein bisschen verkloppt hat und mich ein bisschen beschützt hat. Naja, also ich würde sagen, ich war wirklich richtig betrunken und ich glaube, das war sogar mein Geburtstag oder so und überall die Leute und dann immer, wenn wir dann so gefeiert haben, dann mit meiner Freundin haben wir uns so gesagt, wie lieb wir uns haben und das irgendwie auch in diesem Zustand wurde mir das auf einmal ganz klar, das ist es ja nicht, Ulrike, hier ist ja keine Liebe, nicht das, was du suchst, das gibt es hier nicht, null. Und das, glaube ich, war der ausschlaggebende Punkt, dass Gott mich erreichen konnte. Nur ich habe so mein Herz geöffnet und dann hat er mich wohin gebracht, wo diese Not total aufgefangen wurde, wo jemand, der ja über jemanden geredet hat, das hat mich so angesprochen. Ich habe so gemerkt, Jesus ist die Antwort auf meine Fragen, auf meine Sehnsüchte und es ist dadurch, dass ich das erkannt habe, dass Gott mich lieb hat, dass der für mich einen Plan hat und dass der auch mit meiner Persönlichkeit gut zurechtkommt und auch so eine Wertschätzung da ist von ihm. Das hat so eine Ruhe und einen Frieden in mein Leben gebracht, was auch andere gesehen haben. Ich habe mich früher viel mit meiner Mutter gestritten und so und die sagte irgendwann, Ulrike, du bist ja viel entspannter und friedlicher ist das ja geworden, das ist ja schön, hat die auch so, haben andere auch so wahrgenommen. Und so dazu muss ich sagen, meine Lebensumstände sind dadurch nicht jetzt voll alles super easy geworden, ganz und gar nicht, aber ich erinnere mich an meine Tauffeier, so meine Geschwister waren alle anderweitig beschäftigt auf Volleyballturnier, waren eigentlich nicht viele da, ich saß da mit so einem Haufen, ja, naja, aber ich habe mich so gefreut einfach darüber, dass Gott ja, bei mir ist und dass ich Gottes Kind bin, da war einfach so ein schöner Friede da. Ich würde einfach jedem gerne auch sagen, so, das ist nicht, wenn man Christ wird, dass dann alles einfach wird, sondern dass aus einem schlechten Kampf ein guter Kampf wird, weil wir werden Teil von Gottes großem Plan. Das bedeutet auch, dass ein Widersacher da ist, der uns versucht, fertig zu machen, klein zu machen und uns den Glauben madig zu machen. Aber immer erleben wir, dass Gott da ist. Und dass es Gott gibt, ist für mich überhaupt keine Frage. Ich habe ihn schon so erlebt, dass ich ihn niemals mehr leugnen könnte. Ich habe alles, also Heilung selber erlebt, wo ich selber gar nicht wusste, dass ich in dem Bereich Heilung brauche, war sie da. Und ich habe so Jesus Hände gesehen mit den Wunden und dass es ganz klar war, dass Jesus. Und in vielen, vielen Kleinigkeiten erlebe ich einfach Gott, dass er mit mir ist. Doch diese Woche ist mir eine große Unglücklichkeit passiert und ich bin einfach froh, wie wir gesungen haben, dass wir einen starken Gott haben und dass der uns trägt und dass der auch ja, vor größerem Schaden bewahren kann. Ich wüsste nicht, was ich ohne Gott machen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne Gott zu leben, ohne diese Hoffnung zu leben. Und ich wünsche es jedem. Und ich habe bis jetzt auch immer erlebt, wenn ich für Menschen gebetet habe, die auch nicht so groß an Gott glauben, dass Gott immer treu ist und ihm ist einfach sehr wichtig, dass wir ihm vertrauen können. Und deswegen ist er auch bereit, uns zu helfen.
Vielen Dank, Uli. Gemerkt, das ist ein Zeugnis, das ist etwas, was aus dem Leben kommt, was sie erlebt hat. Und ich möchte euch jetzt herausfordern, und zwar habe ich mir überlegt, dass wir uns jetzt in kleinen Gruppen zusammenstellen können, mit 2, 3 Leuten, und uns gegenseitig erzählen, einfach um es mal zu üben, wer ist Gott für mich? Warum glaube ich überhaupt an Gott? Was habe ich mal erlebt? Und ihr werdet ein paar Minuten Zeit dafür haben und dann komme ich wieder auf die Bühne. Genau, es geht einfach darum, das mal auszuprobieren. Und wir sind hier in einem geschützten Rahmen. Niemand muss etwas sagen. Aber es ist in diesem Rahmen eine gute Übung, das mal auszuprobieren, mal zu überlegen, wer ist überhaupt Gott für mich. Genau, ich werde dann nach 5 Minuten oder so wieder nach vorne kommen und dann wird es weitergehen. Viel Spaß. Ich finde es echt cool, dass ihr euch so viel darüber unterhaltet und dass ich euch unterbrechen muss. Und wenn man sich umguckt, ist es cool, man sieht viele, viele strahlende Gesichter. Aber ich glaube, nicht jeder strahlt. Und das sind die Momente, wo wir feststellen, ich weiß gar nicht, wie das ist. Wo wir merken, mein Glaube ist gerade schwierig. Und wo wir sagen, ich weiß gar nicht, was ich von Gott erzählen sollte. Und wenn es euch so geht, dann möchte ich euch ermutigen, holt euch Hilfe. Gott hat den Glauben niemals so gedacht, dass wir ihn alleine leben sollen. Sondern in den Momenten, wo es schwierig ist, an Gott zu glauben, ruft Gott uns als seine Schafe zu sich, als Hirten, der uns was zu essen gibt. Und oft finden wir das nicht alleine, sondern wir brauchen jemanden, der uns dabei hilft. Deswegen möchte ich da nochmal vielleicht ein kleines Plädoyer aussprechen. Seelsorge ist keine Schande, sondern Seelsorge ist etwas, was jeder in seinem Leben mal gebrauchen kann. Man kann nicht das ganze Leben alleine schaffen. Wir brauchen Gott und wir brauchen die Menschen um uns herum. Deswegen, wenn ihr merkt, es fällt mir gerade sau schwer, dann sucht euch Hilfe, jemanden, der euch helfen kann, in eurem Glauben voranzukommen. Genau. Der nächste Punkt, warum es uns vielleicht schwerfällt, Leuten von Gott zu erzählen, ist, dass wir Angst haben. Angst vor Ablehnung, wenn wir auf jemanden zugehen und dann der uns für bescheuert hält, weil unsere Gesellschaft denkt, dass die Wissenschaft erkannt hat, dass es keinen Gott gibt. Und dann hat man Angst, dass man als der Hinterwäldler aus dem Mittelalter dargestellt wird. Und man traut sich vielleicht nicht, auf Menschen zuzugehen und von Gott zu erzählen. Und da möchte ich nochmal den ganzen Text, der Missionsbefehl genannt wird, einmal angucken. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu den Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Du bist Gottes Kind. Und Gott ist derjenige, der alle Macht hat im Himmel und auf Erde. Und er lässt dich nicht alleine. Wenn du dahin gehst und mit jemandem über Gott sprichst, kann es sein, dass dann irgendwas kommt, dass sie dich ablehnen. Aber letztendlich bist es nicht du, den sie ablehnen, sondern Gott. Du bist nur der Zeuge. Sie sagen dann, Gott ist nicht derjenige, auf den ich hören möchte. Und du bist nicht derjenige, der abgelehnt wird. Aber selbst wenn es so ist und man sich abgelehnt fühlt, Gott ist immer noch bei dir, steht dort. Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und der Heilige Geist ist auch dabei. Gottes Heiliger Geist lebt in uns und kann durch uns sprechen zu den Menschen. Nicht wir sind die Leute, die irgendwen zum Glauben führen können. Das ist nur Gott. Das ist nur Gott mit dem Heiligen Geist. Und er ist mit uns dabei. Wir brauchen keine Angst haben. Und wenn es dazu kommt, dass wir leiden, dann verspricht Jesus uns, dass wir für alle Leiden, die wir auf dieser Welt durchmachen, für ihn belohnt werden. Und er wird uns nicht im Stich lassen. Die Folgen, die dadurch kommen, wird er mittragen. Gott ist immer bei euch, bis ans Ende aller Zeiten. Ein weiterer Punkt, der es uns vielleicht schwer macht, ist, dass wir manchmal mit der falschen Einstellung durchs Leben gehen. Und da möchte ich nochmal einen Text vorlesen aus Matthäus 5, Verse 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn wir morgen in unseren Alltag gehen, sind wir dann Licht? Oder sind wir nur Licht, wenn wir sonntags hier sind? Weil wir uns dann zusammentreffen und das ist alles schön mit nur Christen und wir können die Werte, die wir haben, leben, die christlichen Werte, Nächstenliebe können wir machen hier unter uns Christen und wenn wir rausgehen, sind die dann noch da? Ich predige das nicht nur zu euch. Die Vorbereitung auf diese Predigt hat mich wahnsinnig herausgefordert. Aber wenn wir in unser Leben gehen, sind wir dann noch das Licht oder stellen wir es unter einen Eimer, damit keiner das sieht, weil wir Angst haben, dass die Dunkelheit stärker ist? Zu Hause, in der Familie, in der Arbeit, in der Schule oder in der Nachbarschaft, sind wir Licht? Oder verstecken wir unser Licht, indem wir sagen, hey, wow, zu viel Nächstenliebe kommt jetzt vielleicht nicht gut, weil professionelle Distanz und so. Oder können wir Großzügigkeit in der Gemeinde leben, aber nicht mit Menschen von außerhalb? Oder reden wir vielleicht, wenn wir woanders sind, auf eine Art, wie wir es hier in der Gemeinde unmöglich fänden? Oder sind wir vielleicht außerhalb echt und hier nicht? Dann ist es auch wieder der Zeitpunkt, wenn wir das feststellen, wir sind außerhalb echt und hier nicht, dass wir ehrlich werden. Ich habe das gemacht und es tut weh. Wenn wir zugeben, wir sind manchmal hier und verhalten uns anders als draußen, weil wir gelernt haben, wie man sich in christlichen Kreisen verhält und nicht, weil Gott derjenige ist, der uns verändert hat, dann sollten wir einmal gucken, wer ist Gott in unserem Leben und uns auf die Suche machen nach dem Hirten, der uns zu den Weiden führen kann, der es wirklich kann. Aber der Punkt ist erstmal schwer, dahin zu kommen, dass man sagt, ich werde jetzt ehrlich und ich gebe zu, dass nicht alles aus tiefstem Herzen kommt. Ich glaube, Gott will uns alle zu einem echten Christsein führen. Gott will uns wirklich auf die Weiden führen, aber wir müssen dafür ehrlich werden. Und er wird das tun. Nochmal zu dem Lichtsein. Wir alle haben den Heiligen Geist und der Heilige Geist kann zu uns reden. Und wenn wir irgendwann mal unterwegs sind und uns kommt so ein Gedanke im Hinterkopf, der sagt, geh da hin und sprich mit dem, dann bedeutet Licht sein, das Licht nicht unter den Eimer oder sonst wo drunter zu stellen, bedeutet dann ja, okay, vielleicht hat der Heilige Geist mir das gesagt, ich guck mal, was dabei rauskommt. Das gehört auch damit dazu, Licht zu sein. Was auch immer dir im Weg steht dazu, Schafe zu ihrem Hirten zu führen, nimm es dir mit. Jesus ist derjenige, der alle Macht hat. Im Himmel und genauso auch hier auf der Erde. Alle Macht. Ich habe noch zwei Punkte, die bisher nicht so reingepasst haben. Und die möchte ich einfach nochmal loswerden. Der eine ist, du kannst keinen bekehren. Ihr wisst ja, ich bin oft auf dem Sola unterwegs gewesen und am Anfang hatte ich immer so den Anspruch, ich will einen Teilnehmer bekehren. Das hat nicht geklappt. Irgendwann habe ich mich von der Einstellung verabschiedet und so gesagt, hey, ich will einfach Gott dienen. Und dann ist es tatsächlich dazu gekommen, dass irgendwann Teilnehmer zu mir kamen und gesagt haben, hey, kann ich einfach Gott in mein Leben einladen? Ich war erstmal total perplex. Ja, kannst du machen, komm, wir gehen in das Zelt. Und das war schon echt cool. Aber wir sind nicht diejenigen, die jemanden bekehren können. Das ist alleine Gott. Unsere Aufgabe ist es, nur zu den Menschen hinzugehen und Zeuge zu sein. Und der andere Punkt, da stand ihr, geht los und macht sie zu Jüngern und dann tauft sie und lehrt sie. Unsere Aufgabe ist es erstmal nur loszugehen, weil taufen und lehren, das können wir hier in der Gemeinde machen. Jeder hat nur die Aufgabe, in dort, wo er ist, das Licht zu sein und der Zeuge zu sein. Was können wir jetzt machen? Wenn wir festgestellt haben, unser Glaube ist nicht ganz echt, dann sucht euch wirklich Hilfe. Es ist es wert, weil Gott will euch zu einem echten Glauben führen. Er will euch zeigen, was es bedeutet, sein Kind zu sein. Werde ehrlich und finde die Veränderung, die nur Gott schenken kann. Und wenn du gemerkt hast heute, ist es vielleicht Zeit, loszugehen und ein Schaf zu seinem Hirten zu bringen, dann ist es heute vielleicht an der Zeit, tatsächlich eine Entscheidung dafür zu treffen. Weil wir können uns das alle vornehmen und dann gehen wir weg. Und ich bin immer ein Freund davon, Sachen festzumachen. Und deswegen liegen hinten auf den Tischen, wo es gleich Kaffee gibt, liegen Zettel aus, wo ihr sowas draufschreiben könnt wie lieber sonst wie. Ich habe mir vorgenommen, ich will zum Beispiel für einen Menschen auf meiner Arbeit regelmäßig beten. Das ist ein guter Punkt, fangt mit Gebet an. Kannst du mich bitte in 4 Wochen daran erinnern oder darauf ansprechen, ob ich das gemacht habe? Das ist ein Druck, aber man kann sich den selber auferlegen, weil man dann weiß, okay, der wird mich darauf ansprechen und gucken, ob ich es gemacht habe. Weil wenn Gott heute zu dir gesprochen hat und dir einen Menschen aufs Herz gelegt hat, dann wäre es unfair, diesem Menschen gegenüber dem nicht nachzugehen. Und ich möchte jetzt für euch beten, dass Gott euch zeigt, wo er euch gebrauchen möchte. Jesus, ich danke dir, dass wir deine Schafe sind und dass du uns immer wieder auf neue Weiden führst. Und ich danke dir, dass du so große Liebe hast für die ganze Welt, von der auch wir schon profitiert haben, wo es bei anderen aber noch nicht so ist. Und ich bitte dich, dass du uns heute aussendest, mit der Zusage, dass du wirken wirst und dass du die Menschen, die du demnächst für dich gewinnen möchtest, jemandem aufs Herzen legst. Dass jeder, den du heute aussendest, vielleicht ein Gesicht vor Augen hat oder einen Namen, der ihm auf einmal auf dem Herzen brennt. Bitte sende uns und segne uns bei dem, was wir tun werden. Amen. Wir haben dieses Jahr das Jahresthema der Auftrag der Gemeinde. Wir wollen gucken, was will Gott mit uns machen. Und zum Auftrag der Gemeinde gehört es, Schafe dazu zu gewinnen. Dieses Jahr kann entweder ein extrem spannendes, herausforderndes Jahr werden, wo wir viele coole Dinge mit Gott erleben. Oder es wird ein Jahr, wo wir hier hinkommen und denken, ach, schon wieder. Diese Entscheidung kann jeder für sich selber treffen. Ist das ein Jahr, wo wir Dinge mit Gott erleben, wo wir rausgehen und den Auftrag tatsächlich leben? Oder ist es ein Jahr, wo der Gottesdienstbesuch zur Last wird? Diese Entscheidung trifft jeder für sich. Und ich möchte euch zum Ende noch einen Vers mitgeben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir losgehen und das mit Jesus zusammentun, wird es Frucht bringen. Jesus ist derjenige, der diese Gemeinde wachsen lassen kann mit Menschen von außen, die ihn neu kennenlernen und die ein brennendes Herz für ihn haben, sodass wir hier richtig coole Dinge mit Gott erleben werden. Und darauf freue ich mich. Ich wünsche mir, dass wir uns als Gemeinde auf den Weg machen und rausfinden, wie groß Gott wirklich ist und was er hier tun kann.